Servus zusammen und herzlich willkommen beim Stadtsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Und heute hier bei mir zu Gast die Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh, bekannt aus ZDF-Sendungen wie Volle Kanne, Sonntagsdrehscheibe Hallo Deutschland oder im HR-Fernsehen von Hallo Hessen. Über 3000 Live-Sendungen hat sie bisher moderiert. Sprechen wird sie mit uns heute über ihren Glaubensweg. Andrea, die in der DDR aufgewachsen ist und mit Glauben nicht sehr viel am Hut hatte, sagt, sie ist Atheistin, auch lang in der Esoterik gesucht hat nach etwas und dann plötzlich anfängt, die Frage zu stellen und zuzulassen: Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Und überraschenderweise passiert da was. Und zwar richtig. Wie verschiedene Menschen um sie herum, ein Hund namens Shia und eine sehr verzwickt verfahrene berufliche Situation, die ihr total den Boden unter den Füßen weggezogen hat, mit dazu geführt haben, dass sie heute sagt, sie hatte eine Begegnung mit Gott. Das und vieles mehr erzählt sie heute hier im Stadtsgespräch. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Servus, Andrea.
Servus, schön, dass ich bei dir bin.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, weil ich weiß, du hast eine total spannende Geschichte zu erzählen. Ich meine, wir haben es gerade im Intro schon gehört, dein Werdegang und was du vorzuweisen hast. Im Jahr 2016 übrigens Brillenträgerin des Jahres, was ich ja ganz toll finde. Ich habe immer davon geträumt, mal eine Frau zu haben mit Brille. Wirklich wahr.
Deine Frau hat keine Brille?
Doch, meine Frau hat eine Brille. Und das war eine der Sachen, in die ich mich gleich bei ihr verliebt habe, die Brille. Ich finde das so attraktiv.
Ist das erstaunlich, dass du das sagst. Ich danke dir dafür, weil ganz viele Frauen und mich eingeschlossen fühlen sich nämlich, oder so ging es mir lange Zeit, fühlen sich mit Brille nämlich nicht attraktiv genug. Ach, und ja, man sieht ja auch im Fernsehen und in Filmen ganz, ganz wenig Frauen mit Brille. Und wenn du aber auf der Straße läufst, jeder zweite trägt eine Brille. Und das Lustige ist, ich habe 5 Brillen verschlissen, die ich mir alle selber ausgesucht habe. Und das waren die falschen Formen und ich habe mich nicht schön gefühlt, also wirklich weniger attraktiv. Und dann siehst du halt auch niemanden im Fernsehen mit Brille und traust dich dann halt nicht, die aufzusetzen. Bis ich dann an den richtigen Optiker geraten bin, der mich einfach richtig beraten hat. Weißt du, das war jemand, der hat mich gesehen, der ist komplett auf mich eingegangen und der hat mir die Brillen auch übers Wochenende mitgegeben, damit ich mich wirklich dran
auseinandersetzen kann. Genau.
Und reinfühlen. Und der hat mir dann Brillen gegeben, die hatten eine ganz andere Form als die ich mir immer alleine ausgesucht habe. Die waren viel größer und runder. Ich trage jetzt eine sehr große, runde Brille, die hätte ich never ever alleine ausgesucht. Und ich habe mich dann aber auf sein Urteil verlassen und er sagt, bitte vertrau mir, diese Brille wird was mit deinem Gesicht machen. Und ich wollte sie nicht nehmen. Die ist zu groß und die ist zu rund. Und dann habe ich sie aber doch aufgesetzt, ihm zuliebe. Und dann stand ich vor dem Spiegel und dann ist diese Brille mit meinem Gesicht verschmolzen. Hey. Und ich habe mich angesehen und habe zum allerersten Mal gedacht, wow, bin ich schön. Mit Brille. Und ich finde mich ohne Brille sogar inzwischen weniger attraktiv als mit Brille. Ich liebe es, Brille zu tragen. Und deshalb danke, dass du sagst, du stehst auf Frauen mit Brille, weil ganz viele Frauen denken nämlich, sie seien mit Brille weniger attraktiv.
Ja, und Hollywood erzählt uns ja auch den Schmarrn, weil wir haben ja immer das hässliche kleine Entlein in Filmen, das dann erst hübsch wird, wenn sie die Haare aufmacht und die Brille runternimmt.
Schlimm, oder? So, deshalb setze ich ein Zeichen dagegen.
Und Superman ist verkleidet, stimmt, wenn er eine Brille anhat. Stimmt. Keiner erkennt Superman, sobald er eine Brille aufhat. Mann. Ich bin selbst seit 2 Jahren Brillenträger und ich liebe es als Accessoire. Mhm.
Ich habe 50 Brillen.
Oha.
Weil ich das eben auch als Accessoire liebe. Also deine Zuhörerinnen und Zuhörer können mich ja gerade nicht sehen, aber ich trage einen braunen Pulli. Mhm. Da steht Emanuel drauf.
Yeah, yeah.
Und ich habe dazu eine braune Brille auf. Ich habe ja 50 Brillen. Ich hätte auch eine rosane, eine grüne oder eine schwarze tragen können, aber
immer
nein.
Zum Outfit
ich
passend.
Ich habe die Macke, genau, dass meine Brille immer zum Outfit passen muss. Und von daher liebe ich es, damit unterwegs zu sein.
Was für ein Einstieg in einen noch werdenden Deep Talk. Manche Leute da draußen denken, wo bin ich eigentlich heute hingeraten? Ist das Brillenwerbung? Und ja, Leute, ich könnte euch sagen, unten im Bild eingeblendet seht ihr auch den Namen des Optikers, den Andrea zitiert hat. Blöd nur, dass es nur Audio ist. So könnt ihr es leider nicht sehen. Andrea, über was ich heute mit dir sprechen möchte, ist, du hast ja durchaus Einfluss, bist bekannt auch durch das große Forum, das du im Fernsehen hast. Und jetzt seit neuestem sieht man dich immer wieder in Interviewsendungen oder anderen Formaten und du sprichst über deinen Glaubensweg. Du verzeihst mir, das ist schon etwas verwunderlich.
Ja, das ist für viele Menschen verwunderlich, vor allem auch in meinem unmittelbaren Freundes- und Familienkreis. Aber
ist das so?
Ja, ja, natürlich. Also ich bin 51 und ich war 50 Jahre lang als Atheistin unterwegs. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Da hatten wir es nicht so mit Gott. Mhm. Also ich habe auch ganz heftige Vorurteile Christen gegenüber gehabt. Und ich war 25 Jahre lang in der Esoterik-Szene unterwegs, weil ich etwas gesucht habe, um eine gewisse Leere in mir zu füllen. Mhm. Habe es nicht gefunden. Ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, nach Gott zu suchen. Wobei er schon sehr, sehr lange an mir gezerrt hat, wie ich dann im Nachhinein begriffen habe. Und seit ich zu ihm gefunden habe, ist einfach so viel mit mir passiert und das, was ich fühle, das ist so krass, dass ich gar nicht anders kann, als ständig darüber erzählen zu wollen, also nicht, weil ich andere Menschen überzeugen will, darum geht es mir nicht, sondern weil das so ein unfassbar schönes, tiefes, erfüllendes Gefühl ist. Also ich denke, es muss die Welt doch wissen, dass Gott sowas macht. Sie müssen es wenigstens wissen.
Ja, krass.
Und deswegen freue ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, auch jetzt mit dir. Das sind immer schöne Gelegenheiten, um auch Menschen, die vielleicht genauso wie ich sehr, sehr lange auf der Suche war, die vielleicht selber gerade noch auf der Suche sind und das Gefühl haben, irgendwas fehlt mir, ich weiß nicht, was es ist, ich habe irgendwie so eine Leere in mir, ich versuche alles Mögliche, um diese Leere zu füllen und irgendwie füllt sich's nicht. Und wer weiß, ich meine, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der meine Geschichte hört, der mitbekommt, wie ich mich 25 Jahre lang gefühlt habe und dann vielleicht sagt, naja, ich kann ja Gott mal um ein Zeichen bitten, ob es ihn gibt. Mal gucken, was dann passiert.
Und das war ja tatsächlich, da kommen wir gleich noch drauf, auch so eines der Elemente, die dich zu ihm geführt haben, dieses Zeichen bitten. Was ich davor noch kurz fragen wollte ist, und du hast jetzt gerade natürlich vom Gefühl gesprochen. So, ist ja nicht jeder Mensch ein Gefühlsmensch. Bei mir rennst du da offene Türen mit ein. Ich bestehe, man sieht es jetzt nicht im Bild, aber ich bestehe fast nur aus Bauch. Ich bin Gefühlsmensch, ich bin enthusiastisch. Aber es gibt ja durchaus den Vorwurf, dass Menschen sagen, ja, so Glaube, vor allem christlicher Glaube, das muss man ja noch dazu sagen, ist doch sehr naiv, ist doch sehr überholt, ist angestaubt und vielleicht wirklich nur was für einen Gefühlstyp. Aber das bist du ja nicht nur, sondern eine Form, wie du gesucht hast, war ja verrückterweise auch über die Quantenphysik. Und sag mal, was ist mit folgenden drei Worten im Kontext bei dir zu tun hat, Jesus Christus Quantenphysiker.
Das ist der Schlüssel. Das ist ein Buch, was die Tür geöffnet hat, weil ich, wie gesagt, ja ganz große Vorurteile Christen gegenüber hatte.
Und sag mal ein paar.
Gott nichts anfangen
konnte. Was für Vorurteile
hattest
du?
Also ich habe auch gedacht, wie kann denn ein intelligenter Mensch im 21. Jahrhundert wirklich glauben, dass es da irgendein höheres Wesen gibt, das sein Leben lenkt? Und dass man um etwas bittet und dieses höhere Wesen erfüllt dann diesen Wunsch. Und ich habe auch gedacht, oh, da gibt es dann so viele Regeln und die dürfen nichts. Und dann hast du teilweise Menschen erlebt, die geredet haben auf eine Art und Weise, wo ich denke, so, wo schwebt ihr denn? Seid ihr irgendwie noch mit beiden Beinen in diesem Leben unterwegs? Also das war mir irgendwie zu abgehoben und so. Also ich hatte echt heftige Vorurteile, weil ich mich aber auch nie damit beschäftigt habe. Ich glaube, jetzt werde ich von solchen Menschen, wie ich damals einer war.
Bist du so gesehen?
Genauso gesehen, sehr wahrscheinlich. Aber das ist ja auch etwas, ich glaube, man kann das nur verstehen, wenn man Gott erlebt hat, also wenn er sich einem wirklich gezeigt hat. Das ist, man kann es ja auch nicht herbeibefehlen. Also wenn du danach fragst, er möchte eine Einladung haben, weißt du, der kommt nicht und überfällt dich einfach so, wenn du das nicht willst, sondern er kommt nur, wenn du ihn einlädst dazu. Und dann entscheidet er, wann er kommt.
Ich wollte gerade sagen, ad hoc ist das dann ja auch nicht. Also wer mit Gott unterwegs ist, der merkt, Gottes Zeitplan ist so definitiv ein anderer als der unsere.
Ja. Ja, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also er lässt sich oft ewig Zeit und du denkst schon, so jetzt klappt nichts mehr, ne? Und dann auf den allerletzten Drücker.
Um die Ecke, ne?
Ja, dann lässt er doch noch ein Wunder geschehen. Ja, mehrfach.
Nur nochmal zurück zur Quantenphysik.
Also, ja, stimmt.
Was war das dann mit diesem Buch und gerade mit der Verbindung Quantenphysik?
Ja. Also, ich habe ja kurz schon erwähnt, ich bin 25 Jahre lang auf der Suche danach gewesen, etwas in mir zu füllen. Ich hatte so eine gewisse Leere in mir und konnte das aber nicht benennen. Es war so ein Vakuum und ich konnte es nicht wirklich greifen. Und ich habe sehr lange im Esoterikbereich gesucht, dieses Gefühl irgendwie zu stopfen und habe alles, was es da so gibt, ausprobiert. Alle Christen jetzt, Hilfe, schlimm. Aber letzten Endes hat mich das zu Gott geführt. Und dann hatte ich eine Kundin in meinem Videocoaching, die hat ein Öl, ein Nademöl, was in Israel an die Pilger verkauft wird. Das hat sie hierher gebracht, eine gläubige Frau. Und sie hat über Maria Magdalena viel gesprochen und hatte große Schwierigkeiten, darüber offen zu reden, weil sie auch so Angst hatte vor Bewertungen. Und deshalb war sie dann bei mir. Und mit ihr fing ich an, immer öfter auch, ja, über Maria Magdalena zu sprechen und Jesus. Also das war etwas, ein Thema, was sie sehr beschäftigt hat und ich fand das ganz spannend irgendwie. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber noch so in diesem Energie-Coaching-Bereich unterwegs. Dr. Joe Dispenza und Quantenphysik, so. Und dann sagte sie zu mir, weißt du was, im Grunde genommen war Jesus der erste Quantenphysiker.
Wow.
Und da dachte ich so, what? Und das hat mich irgendwie gefangen. Und ich sofort Google, Jesus Christus Quantenphysiker. Und also irgendwie hat mich dieses, dass Jesus ein Quantenphysiker war, das hat mich total gereizt. Oder gewesen sein soll, wie sie behauptete. Und dann fand ich bei Amazon ein Buch, das heißt Jesus Christus Quantenphysiker. Das hat ein Physiker geschrieben. Und ich, die ja wie gesagt große Vorurteile hatte, und die Sachen für den Kopf brauchte. Also ich dachte, ja, also ich muss das alles verstehen.
Ja. Da war der naturwissenschaftliche
zu verstehen.
Zugang.
Ja. Genau. Ja, ja. Und dann, ja, 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 aber ja. Das brauchte ich am Anfang. So. Und dann dachte ich, naja, wenn ein Physiker darüber schreibt, ein Wissenschaftler, dann hat das Hand und Fuß. Und dann habe ich dieses Buch gelesen. Das ist ein recht trocken geschriebenes Buch, aber total spannend. Er erklärt halt Experimente. Und bei einigen Experimenten ist es halt so, dass da finden die Wissenschaftler keine logische Antwort darauf, warum das jetzt so ist, wie es ist. Und wo es nur eine Antwort geben kann, also es kann nur einen Gott geben, dass der sowas geschehen lässt. Wir finden keine schlüssige Antwort darauf. Und jedenfalls hat Dirk Schneider, der Physiker, in diesem kleinen Büchlein, das hat man dann an einem Wochenende durchgelesen, auch über die Eigenschaften von Licht geschrieben. Und ich lese diesen trockenen Absatz und auf einmal war es so, als hätte jemand einen Vorhang von meinen Augen gezogen, erinnere ich mich an einen Traum, den ich 10 Jahre vorher hatte.
Okay.
Deswegen, Gott hat schon sehr viel länger vorher an mir gezogen und ich habe es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ich habe es echt nicht kapiert. Und zwar hatte ich 10 Jahre vorher einen Traum, den ich nie verstanden habe, aber als ich dieses Buch gelesen habe, Jesus Christus Quantenphysiker, war mir auf einmal klar, es gibt Gott.
Und zwar da kam es für dich zusammen.
Ja, das wurde mir 10 Jahre später erst klar. Und zwar, was hat es mit diesem Traum auf sich? Normalerweise ist es ja so, wenn wir nachts schlafen und träumen, dann haben wir Bilder, sehen wir Bilder, die völlig abstrakt sind und gar keinen Zusammenhang ergeben und haben oftmals auch ein Gefühl dabei, was weiß ich, wir rennen weg und haben Angst oder keine Ahnung. Aber es passieren ja immer verrückte Dinge im Traum. Und in diesem Traum war es knalleweiß um mich herum. Es war nichts da. Und ich habe ein so unfassbar tiefes Gefühl von Liebe gespürt, dass ich, selbst wenn ich jetzt drüber rede, dass ich es kaum aushalten konnte im Traum, dass ich es hat mir fast die Luft genommen, weil es so schön und tief war. Mhm. Es war so, ich wollte weinen und alles gleichzeitig. Und es hat mich sprachlos gemacht, was das für ein tiefes Gefühl von Liebe war. Und dann bin ich aufgewacht und ich war so überwältigt von diesem Gefühl im Traum, dass ich dachte, ich will nie wieder was anderes. Also bitte lass mich, ich mache jetzt meine Augen zu. Lustigerweise habe ich da schon gesagt, bitte lieber Gott. okay. Instinktiv irgendwie schon. Ich so, bitte lieber Gott, ich will noch mal in diesen Traum zurück. Ich mache jetzt die Augen zu. Bitte, bitte, bitte,
ja, ich will in diesen Traum zurück. Das funktioniert ja nie.
Nein,
wieder
nie,
zurück.
Never ever. Aber ich will das noch mal fühlen. Bitte lass es mich noch mal fühlen. Ich habe die Augen zugemacht und du wirst es nicht glauben. Ich war wieder in diesem Traum.
Boah, komm schon.
Ich war wieder weiß und es war wieder dieses überwältigende Gefühl da, dass es mir schier den Atem geraubt hat. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Ich war wie gerädert. Ich war völlig wie von Sinnen.
Wahnsinn.
Und dachte, was für ein unrealistischer Traum. Weil ich wusste, diese Liebe, das war die pure, reinste Form der Liebe, die existiert nicht zwischen Menschen. Das wusste ich. Die wird, egal welchen Mann ich im Leben treffe, es wird niemals diese Tiefe haben. Das war mir klar. Aber ich habe damals noch nicht geschnallt, dass das die Liebe war, die von Gott kommt.
Oh.
Und als ich dieses Buch gelesen habe, Jesus Christus Quantenphysiker, und ich lese die Eigenschaften über Licht, und dann auf einmal wird mir klar, Moment, sagen die nicht alle, Gott ist Licht und Liebe? Das hast du irgendwie schon mal gehört. Du hast schon mal gehört, dass die sagen, Gott ist Licht und Liebe.
Und dann fällt dir der Traum ein.
In dem Moment fällt mir der Traum ein. Ich habe jahrelang nicht an diesen Traum gedacht. Und in dem Moment war es klar. Und da war die Tür auf. In dem Moment war die Tür auf, weil ich dachte, Gott war vor 10 Jahren bei mir. Er ist real. In dem Moment wusste ich, dass er real ist. Und da bin ich dann quasi auf die Suche gegangen, ihn kennenzulernen. Also da wollte ich dann wissen, wer ist das, der sich mir da gezeigt hat? Wer ist das, von dem sie alle reden? Und dann bin ich zur Serie The Chosen gekommen und ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen und ich habe mir Vorträge angehört von Johannes Hartl, der ist Theologe und Philosoph und hat einen eigenen YouTube-Kanal, der echt spannend ist für Leute, die neugierig sind, ja, und da habe ich alles aufgesogen und ich brauchte erstmal was für den Kopf, ne? Mein Kopf wollte Wissen aufsaugen und dann habe ich von Lee Strobel hier der Fall Jesus gelesen und alles, Zahlen, Daten, Fakten. Ich musste irgendwie quasi mir beweisen, dass es Gott wirklich gibt.
War so spannend, dass du das sagst, weil das ist ja genau die Antwort auf die These, die ich vorher gebracht habe und die oft Christen unterstellt wird. Ihr seid sehr naiv, ihr seid sehr dümmlich. Das ist doch, wie kann denn, wie du selber vorher gesagt hast, heutzutage noch jemand so überhaupt denken? Und du bist eben nicht nur Bauchmensch, sondern du wolltest erst verstehen, aber Gott kam dann überraschend mit Gefühlen um die Ecke. Also da kam das zusammen dann, beide Sachen.
Ja, also ich hatte quasi in beiderlei Hinsicht dann den Beweis. Aha. Also er hat es ja nicht nur im Gefühl, ich habe es ja nicht nur gefühlt, er hat ja Dinge in meinem Leben geschehen lassen, die ich am Anfang noch als Zufall abgetan habe und die aber so, abartig klingt jetzt falsch in dem Zusammenhang, aber so abgefahren waren, dass dass es wirklich an ein Wunder grenzte.
Du, dann musst du die, bitte, magst du die uns erzählen?
Ja, gerne.
Was waren das für Dinge?
Also ich kann mal kurz erzählen, wie die Geschichte weiterging nach Jesus Christus Quantenphysiker. Mhm. Ich habe dann die Serie The Chosen gesehen, wo ja das Leben von Jesus aus Sicht derjenigen erzählt wird, die mit ihm damals unterwegs waren.
Kurzer Zwischenschub für alle, die The Chosen noch nicht kennen. Ihr wisst, Leute, ich bin ein Riesenfilmfan und ich bin wirklich kritisch, wenn Material gefilmt wird, dass es auch taugt. Aber The Chosen ist dermaßen wunderschön gefilmt, dass man es eigentlich auf der großen Leinwand sehen muss. Wer es von euch kennt, IMDb, neben Rotten Tomatoes, das Ding für Filmfans, wertet über 9 Punkte von 10 für The Chosen, das will schon was heißen. Und das ist eben eine TV-Serie, die man gesehen haben sollte und, Andrea, die für dich offensichtlich da auch ganz bedeutungsvoll war. Sorry für diesen Hyperlink.
Ja, das war ein wichtiger Einschub. Nein, das war ganz wichtig, dass du das sagst, weil in der Tat war das für mich nach diesem Buch, Jesus Christus Quantenphysiker, ganz entscheidend. um weiter Vertrauen zu finden zu Gott. Ach. Und ich muss jetzt quasi diesen Schlenker nochmal zurückmachen, damit ich euch die Wunder erzählen kann, damit das irgendwie nachvollziehbar ist.
Bitte.
Und ich gucke nie Fernsehen, obwohl ich Fernsehmoderatorin bin, seit fast 30 Jahren gucke ich kein Fernsehen. Und mir hat jemand von The Chosen erzählt und ich dachte, ja, kannst ja mal für deine Tochter gucken im Religionsunterricht und so, aber kann ja ganz nett sein, so für einen verregneten Sonntag. Und ich fing an, meine Tochter ging raus aus dem Zimmer und ich kam aber nicht los. Ich wurde so reingezogen in diese Serie, wobei die erste und die zweite Folge war noch ein bisschen, da hat mir noch ein bisschen Pfeffer gefehlt, aber ab der dritten Folge der ersten Staffel war ich so, boah, so drin und ich konnte nicht mehr genug bekommen. Ich dachte, komm, eine Folge noch und dann war die vorbei. Ach komm, noch eine Folge und dann war die vorbei. Ich so, okay, gleich räumst du auf, aber jetzt musst du diese Folge musst du noch sehen, ja?
Ich kenne das.
Und ich habe immer, wenn Jesus aufgetaucht ist, ich war so, oh. Also ich war wie verliebt, ja? Nicht in den Schauspieler, der ist durchaus sehr attraktiv, der Jonathan Broomey,
Fließt Liebe, ne? Ach, da fließt Liebe, Gott. Das ist krass.
Ich hab das Gefühl gehabt, ich bin wirklich mit Jesus unterwegs. Ja. Und ich habe das alles so gefühlt, was da abgegangen ist. Ich war mittendrin, ich war eine von den Jüngern. Und das hat, da habe ich gemerkt, das hat was in meinem Herzen gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, ich habe zwar gewusst durch das Buch, Jesus hat sich mir vor 10 Jahren gezeigt, aber das war's. Mehr war da noch nicht. Und dann habe ich diese Serie gesehen und auf einmal begann sich diese Leere in mir zu füllen. Und ich merkte, wie das mehr und mehr und mehr wurde und wie plötzlich so ein Hunger entstand. Und wo ich dann auch die Geschichten, die da erzählt werden, ich wollte sie einordnen können, die Frau am Brunnen. Was bedeutet das, wenn er mit Nikodemus auf dem Balkon sitzt und mit ihm spricht? Und es war so ein Hunger, plötzlich da Antworten haben zu wollen. Und dann habe ich, wie gesagt, noch mehr Vorträge von Johannes Hartl gehört, habe ihn dann besucht im Gebetshaus Augsburg, habe ihm mal die Fragen gestellt, so, was bedeutet das, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, keine Ahnung, und wie redet man überhaupt mit Gott und bete ich jetzt zu Gott oder bete ich jetzt zu Jesus und überhaupt und was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich und drei und in einem und überhaupt, ich verstehe das alles nicht. So, also ich habe ihm ganz, wie ich dachte, banale Fragen gestellt und dann ist aber dieses Video durch die Decke gegangen, weil ganz viele die gleichen Fragen hatten und dann gab es auch ganz viele, die geschrieben haben, danke für diese Fragen. Und ich habe mich anfangs geschämt, so banale Fragen zu stellen. Dieses Interview hat viele Menschen zurückgebracht zum Glauben oder wieder dazu gebracht, die Bibel zu lesen. Und da war ich ganz beeindruckt. Und bei mir hat es dazu geführt, ich habe am Ende des Gespräches wirklich geweint, weil ich so ergriffen war von dem, was Johannes gesagt hat, dass ich ab da weitergegangen bin. Und ich bin halt als Fernsehmoderatorin journalistisch auch unterwegs. Ich habe, wie gesagt, an allen Ecken und Enden, es gab nur noch dieses eine Thema für mich. Und dieser Hunger, der da war, der durch die Serie ausgelöst wurde, der hat mich wirklich getrieben. Und dann bin ich in eine Situation geraten, die unschön war, die mich also wirklich, mein Leben verlief über sehr viele Jahre sehr geradlinig. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich drohte, alles zu verlieren. Und ich, die immer überzeugt war, sie kann alle Probleme lösen, stand auf einmal an einem Punkt, wo ich nichts mehr lösen konnte und ich stand mit dem Rücken an der Wand und ich hatte Existenzängste und das hat sich körperlich bemerkbar gemacht. Ich habe nachts nicht mehr richtig geschlafen, ich war tagsüber nicht mehr richtig anwesend. Mein Business hat drunter gelitten und ich war echt verzweifelt und wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und ein Bekannter, der inzwischen zu einem Freund geworden ist, den ich vor zwei Jahre vorher auch so eine Art Eingebung in meine Videomasterclass eingeladen hatte, weil ich ihn auf einem Event getroffen habe und ich fand ihn so toll, Waldemar Penner, ein Lernexperte, der macht so Brain-Tuning, weißt du, also dass man leichter lernen kann und ich habe den in einem Vortrag gehört und ich war fasziniert von ihm, ich sage, ey, du musst raus, du musst Videos machen. Und er hat dann irgendwie abgewiegelt und ich habe gesagt, du musst in meine Video-Masterclass kommen. Ich habe ihn einfach eingeladen, ich wollte ihm die nicht verkaufen. Ich habe gesagt, du musst Videos machen, ich zeig dir, wie es geht und komm bitte. Ich kannte ihn gar nicht. Und hinterher hat sich gezeigt, warum das so sein sollte. Wir blieben halt auch über die Masterclass hinaus in Kontakt. Und er kriegte das mit, dass ich die Serie The Chosen so mag, weil ich habe das bei Instagram immer wieder gepostet und dann hat er drauf reagiert. Ich so, warum reagierst denn du da drauf? Ja, ich bin halt Christ. Ich so, was, du bist Christ? Das wusste ich ja überhaupt gar nicht und hast ja nie erzählt. Naja, warum? Also ich schmeiße es ja jetzt nicht jedem an den Kopf, der es nicht wissen will.
Ja, klar.
Hat sich halt nie ergeben, ne? Und dann hatte ich plötzlich jemanden, ah, der ist Christ. Den kann ich fragen. Und dann habe ich den mit Fragen überhäuft und habe ihn gefragt, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das?
Warum? Warum?
Genau, warum? Wie so ein kleines Kind. Und dann hat er mich besucht und hat mir, den Fall Jesus von Lee Strobel mitgebracht und hat mir eine Bibel mitgebracht, die man leicht verstehen kann, weil ich wollte natürlich sofort Bibel lesen und habe mit dem Alten Testament angefangen. Und er so, Andreas, vielleicht jetzt nicht ganz so eine gute Idee, fang jetzt mal mit dem Neuen Testament an.
Und was für eine Bibelübersetzung hast du genutzt? Vielleicht fragt sich gerade ein Hörer da draußen auch, was kann ich denn nehmen, wenn ich es nicht verstehe bisher?
Hoffnung für alle.
Hoffnung für alle.
Und Neues Leben. Mhm. Neues Leben finde ich auch gut.
Ja.
Mit den Älteren, also hier die Lutherbibel, da komme ich nicht so ran. Also ich
das ist sprachlich schon auch.
Ja, es ist eine Herausforderung und ich habe Hoffnung für alle, finde ich, damit komme ich am besten klar.
Also wenn es euch interessiert, googelt einfach mal Hoffnung für alle Bibel oder Neues Leben Bibel. Das sind ganz normale Bibeln, nur eben in einer leicht zugänglicheren Übersetzung, also in heutigem Deutsch, würde ich sagen.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein super Tipp, um erstmal Bibel lesen anzufangen und dann im Neuen Testament. Absolut,
Andrea. Ja. Und der Waldemar war halt einfach da. Also wie so ein, weißt du, wie so ein Engel war der immer da für meine Fragen. Und dann sagte er, dann kriegte er plötzlich mit, wie es mir ging. Und dann sagte er, weißt du was, gib deine Sorgen ab an Gott. Weil bis dahin habe ich Gott nur recherchiert. Ich habe nicht mit Gott gesprochen. Ich habe zwar, ne, ich war so fasziniert von all dem, aber ich hatte keine Beziehung. Und dann sagte er, gib doch deine Sorgen ab an Gott. Und ich so, naja, der wird sich bedanken. 50 Jahre wollte ich nichts von dem wissen und auf einmal komme ich um die Ecke. So. Und ich dachte, der wird sagen so, ach ja, ach, jetzt auf einmal, wo es dir schlecht geht, jetzt soll ich dir helfen? Damals, als ich wollte, da wolltest du nicht. Und jetzt soll ich auf einmal.
Und war das dann so?
Nein,
war das
natürlich nicht so. Und Waldemar sagte noch, Gott ist nicht so. Mhm. Mach es einfach, gib deine Sorgen ab an Gott. Ich so, ja, wie rede ich denn mit ihm?
Ja.
Naja, so wie mit mir. Ich so, muss ich hier nicht so besonders salbungsvolle Worte und hier Vater unser und ihr Christen redet doch alle so komisch und muss ich das nicht genauso? Ich kann doch eure Sprache gar nicht. Und er so, red einfach mit ihm wie mit einem Freund. Und du kannst auch sauer sein und wütend sein und du kannst rumschreien und was auch immer und du kannst eine ganz einfache Sprache, red einfach frei raus, was da rauskommt. Naja, gut, okay. Und dann habe ich das halt in einem Akt der Verzweiflung getan, weil ich ja eh nichts mehr tun konnte. Und ich dachte, schlimmer kann es jetzt gar nicht werden. Und und dann hat er gewirkt. Und dann hat er diese Situation aufgelöst zu meinem großen Wunder. Und dann dachte ich noch, naja, das war jetzt Zufall. Und es ging dabei auch um Finanzen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld verloren. Und dann kam das Finanzamt um die Ecke und wollte sehr, sehr, sehr viel Geld haben. Und ich dachte wirklich, alles klar, übermorgen steht in der Bild-Zeitung, Andrea Balcho ist pleite. Und dann sind so Sachen passiert, wie es gab einen Monat, wo es war so 25. rum. Und wir wissen alle, am 1. geht das Geld ab und mir fehlten 6.000 Euro.
Oi.
Und ich war wirklich, mir war so schlecht. Ich so, wie soll ich denn innerhalb von 5 Tagen 6.000 Euro, wo soll ich die denn herholen? Und dann ruft mich, ich war am Frankfurter Bahnhof, ruft mich die meine Bank an. Frau Balcho, Sie hatten doch hier vor 5 Jahren mal einen Kredit aufgenommen. Und da sind noch 6.000 Euro übrig, die hatten wir ja noch zurückbehalten.
Ach Gott.
Also die können Sie jetzt abrufen. Wollen Sie die haben?
Und es war der Betrag, der dir gefehlt hat.
Ich dachte, ich Binne. Ich sage, das gibt es jetzt nicht, das gibt es nicht. Schon. Mir fehlen 6.000 Euro. Und wann ruft einem bitte schön die Bank an und sagt, möchten Sie 6.000 Euro haben? Und ich wusste das nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass ich damals diesen Betrag nicht abgerufen habe. Den haben die zurückgehalten. War so vereinbart, wusste ich nicht mehr. So, und jetzt ruft er ausgerechnet an dem Tag, wo ich denke, ich weiß nicht, wie ich hier über die Runden kommen soll. Ich muss das ans Finanzamt abführen. Ich weiß nicht, wo ich es hernehmen soll. Und dann ruft die Bank an. Ja, und einen Tag später hatte ich das Geld auf dem Konto und ich konnte den Betrag ans Finanzamt überweisen. Und so ist ein Ding nach dem anderen passiert.
Hey.
Und das Größte, was mir passiert ist, ist, dieses Studio. Also ich bin ja Fernsehmoderatorin und Videocoach und ich habe vor einem halben Jahr Räume gemietet, um ein eigenes Videostudio einzurichten, damit Menschen hierher kommen können, um ihre Videos hier zu drehen. Und ich war damals noch in einer Business-Partnerschaft mit einer anderen Person. Und wir wollten das ursprünglich gemeinsam machen, weil diese andere Person ist Technikexpertin und die hätte die ganze Technik mitgebracht und hätte sich halt, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Technik gehabt, habe ich auch gedacht, ideale Kombination. Und wir haben uns aber überworfen und wir haben uns 2 Tage bevor der Mietvertrag, der auf meinen Namen lief, 2 Tage vorher haben wir uns getrennt.
Oh, wow.
Und jetzt stand ich in einem Studio, also diese Räume, 160 Quadratmeter, 2700 Euro jeden Monat für ein Jahr, Mindestlaufzeit. Andrea Balschow steht über dem Mietvertrag.
Und du warst alleine plötzlich.
Jo, ich kann das nicht füllen hier. Ich habe nichts. Ich habe ja kein Geld, um in die Technik zu investieren. Aber ich brauche die Technik, damit ich hier Geld verdienen kann, um die Miete zu bezahlen. Und dann stand ich da und dachte jetzt wirklich, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt steht in der Bild-Zeitung, Andrea Balschow ist pleite. Und dann meldet sich Waldemar. Waldemar, den ich 3 Jahre vorher in die Videomasterclass eingeladen habe, um Videos zu machen. Waldemar fing an, Videos zu machen und Waldemar hatte sich in seinem Keller ein Studio eingerichtet. Und Waldemar meldete sich bei mir, hörte von meiner Situation, meldete sich kurz darauf wieder und sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll dir mein Studio zur Verfügung stellen.
Ach, komm schon.
Ich habe Gänsehaut, während ich das erzähle. Und sagte, ich habe noch mit ihm diskutiert wegen der teuren Technik. Aber Gott hat nicht mit sich diskutieren lassen und er hat mir gesagt, ich soll dir das jetzt für ein Jahr zur Verfügung stellen und in diesem Jahr wirst du so viel damit verdienen, dass du dir selber die Technik kaufen kannst. Und dann hat er wirklich, es war unglaublich, der hat wirklich sein ganzes Auto vollgepackt, der lebt in Bielefeld.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, und mit Hintergrund, mit 2 Blackmagic-Kameras, mit Objektiven drauf, mit Podcast-Tisch, mit Teleprompter, mit allem, mit Lichtern, mit allem drum und dran. Der kam hierher nach Mainz,
Hammer. Hat
mir das alles aufgebaut und ist dann wieder zurückgefahren nach Bielefeld. Und er wollte nichts dafür haben. Keinen
was?
Cent, keinen Vertrag, nichts, gar nichts. Ich so, Waldemar, lass uns einen Vertrag unterschreiben. Du musst doch was schriftlich haben von mir. Sagte Andrea, ist gut. Fang einfach an, schöne Videos zu drehen. Und weißt du was? Lass mich einfach ab und zu mal kommen, tritt mir in den Hintern und nimm mit mir hier Videos auf. Und dann ist gut.
Wow.
Und das war für mich ein riesengroßes Wunder. Und so hat Gott gewirkt. Und deshalb habe ich auch gedacht, deshalb fühle ich mich berufen. Ich weiß, dass ich hiermit angekommen bin, wie dieses Studio auch zu mir gekommen ist, die Räumlichkeiten, dass 2 Tage vorher sich diese Businesspartnerschaft aufgelöst hat, wie sich jetzt im Nachhinein gezeigt hat, war das genau der richtige Weg, dass Waldemar dann mir das Studio zur Verfügung stellt und jetzt wirklich nach einem halben Jahr, weiß ich, also wenn ich auf meine Termine gucke, denke ich so, oh Gott, wo bringe ich die denn noch unter? Dass es jetzt richtig anläuft und das Versprechen, dass ich in einem halben Jahr ist das Jahr vorbei, so viel Geld haben werde, dass ich Waldemar seine Technik zurückgeben kann, weil ich dann selber alles hier investieren kann. Ja, das scheint jetzt Wirklichkeit zu werden. Und das war ein riesengroßes Wunder.
Ja.
Also Waldemar Penner, du treuer Diener Gottes, das ist, der hat meinen Weg so begleitet. Und deshalb, ich habe dann im Frühjahr letzten Jahres, habe ich auch wirklich den Wunsch verspürt, ich möchte mich taufen lassen. Es war so ein großer Ruf. Und dann wusste ich, ich möchte mich von Waldemar taufen lassen.
Ach.
Weil er mich so begleitet hat. Und er war nie aufdringlich. Weißt du, er kam nie von sich aus und hat versucht, mir irgendwas überzustülpen oder versucht zu missionieren oder sonst was. Nie. Er war einfach immer nur da. Und
und
das war das Schöne. Und er hat mich und er wusste immer zum richtigen Zeitpunkt, was ich auch gerade brauche, welches Buch mir vielleicht helfen könnte oder was. Oder schickt mir Bibelverse. Ja. Und dann war mir klar, wenn ich mich von jemandem taufen lassen
dann
möchte,
von
ich hatte noch
ihm.
Genau, ja. Ich hatte noch keine Gemeinde zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, tauf mich. Egal wo, im Rhein oder in irgendeinem See, völlig wurscht. Hauptsache, du taufst mich. Und dann hat Waldemar einen ganz, ganz schönen Gottesdienst organisiert bei Freunden in der Gemeinde. Die haben uns das Gemeindehaus zur Verfügung gestellt. Die haben ein großes Taufbecken in Köln, in der Freien Evangelischen Gemeinde. Und dann habe ich kurzfristig meine Freunde eingeladen. Und dann waren 22 Freunde dabei und Waldemar hat mich am 16. April 2023 getauft.
Hey, ja. Hammer, Hammer. Andrea, was für eine krasse Geschichte. Wenn man sich überlegt, du sagst selber, du warst Atheistin und jetzt erzählst du mir plötzlich von der Taufe. Du hast Gott als Versorger erlebt, gerade in den tiefsten Tälern.
Ja.
Du hast tatsächlich auch dieses berühmte Gebet, Gott, bitte schick mir ein Zeichen, schon gebetet gehabt.
Ja.
Und hast dann so viele Dinge gesehen. Und jetzt hast du die Taufe. Wie haben denn, das würde mich jetzt noch interessiert, wie haben denn diese Freunde von dir da reagiert? Weil die 22 sind ja jetzt nicht alles Jesus-Nachfolger, nehme ich mal an.
Nee, die Hälfte davon.
Denken die, du spinnst?
Ja.
Oder?
Ja, nein. Also einige davon sind Christen. Das Schöne ist, der Lukas von The Chosen, den ich über Instagram dann kennengelernt habe, weil ich denen geschrieben habe, wie toll ich diese Serie finde und was sie hier in Deutschland auch machen. Mhm. Und aus da ist eine Freundschaft draus entstanden mit der Caro, die die ganzen Übersetzungen macht und so. Die haben mich bei der Taufe begleitet.
Ach, schön.
Und mein Freund war auch dabei. Und das war für mich insofern ein großes Geschenk, weil mein Freund ist etwas kritisch.
Okay.
Ist mit meiner Entwicklung, also wir sind seit langer Zeit zusammen und er hat mich halt als Atheistin kennengelernt, ja.
Und das ist schon schräg
der
dann.
Das ist sehr schräg. Und ich gebe zu, es war für ihn jetzt nicht so leicht, da mitzugehen. Ich glaube, er hatte zwischendurch auch so ein bisschen Sorge, was mit mir passiert. Hat gedacht, ich bin in einer Sekte gelandet. Und er konnte das nicht nachvollziehen. Und er stellt mir immer sehr, sehr kritische Fragen, was ich aber auch gut finde, weil er mich damit auch zum Hinterfragen bringt. Er bringt mich dazu dann auch zu recherchieren. Ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung an der Pontes-Akademie. Da geht es darum, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt. Es geht nicht darum, Menschen zu überzeugen. Es geht darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, auch gute Fragen zu stellen, gut zu antworten, ohne dass man sein Gegenüber verschreckt, sondern wo es einfach nur darum geht, neugierig zu machen. Und wie geht man zum Beispiel, wie geht man damit um, wenn jemand mich konfrontiert mit Aussagen, warum lässt Gott so viel Leid zu und so. Ehrlich, ich habe darauf keine Antwort. Wenn mein Freund sowas fragt, fällt es mir schwer, eine Antwort zu finden, die ihn überzeugt. Das ist natürlich überzeugt ihn keine Antwort. Und ich sage auch mal, Gott muss man erleben.
Na, dich hat ja die Antwort auch nicht überzeugt. Du hast eine Begegnung mit Gott
Richtig.
Gebraucht.
Und das ist es. Und er hatte diese Begegnung eben noch nicht. Und ich sage dann auch immer, ich will mich nicht rechtfertigen und ich will gar nicht mit dir darüber diskutieren. Und dann sagt er, aber ich rede so gerne mit dir über Gott.
Oh, ist ja schön.
Das ist, spannend,
das ist ja
oder?
Schön.
Ja, total. Und er kam mit dazu, obwohl er dem Ganzen eigentlich skeptisch gegenübersteht, weil er sagte, Andrea, ich weiß, das ist ein wichtiger Tag für dich und ich möchte an diesem Tag gern dabei sein, der so wichtig ist für dich. Und das fand ich einfach total, total schön. Und weil du gerade auch angesprochen hast, das Zeichen, ich habe ja Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt. Und dieses Zeichen ist ein paar Tage danach zu mir gekommen. Das war 2020, aber da bin ich noch nicht in eine Beziehung mit Gott eingetreten. Da saß ich halt bei einer Geigenbauerin und die sagt, ach, wie lustig, du machst Video-Coaching, ich mache Bibel-Coaching. Ich so, ey, lass mich in Ruhe, ich glaube nicht an Gott und fange jetzt bloß nicht an mit diesem Scheiß hier. Ne, brauchst du bei mir gar nicht anfangen? Ich glaube nicht an Gott. Und dann sagte sie, bitte ihn doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Und und weil ich ja generell als Moderatorin neugieriger Mensch bin, habe ich so eher halbherzig gesagt, also Gott, also sollte es dich wirklich geben, was ich ja nicht glaube, dann musst du mir das schon beweisen, dann gib mir mal ein Zeichen. Und dann dachte ich so, jetzt passiert was. Irgendwas passiert jetzt. Na, es passierte natürlich nicht. Und ich so, siehste, war ja klar, gibt dich ja auch nicht. Also, und somit hatte ich den Beweis, es gibt ihn nicht. Ha, aber ein paar Tage später habe ich ein inneres Drängen, also wirklich ein Drängen, das drängt mich ans Telefon, diese Stimme. Und ich sollte eine bestimmte Tierschutzorganisation anrufen, was ich erst gar nicht wollte, weil wir haben uns zwar einen Hund gewünscht, meine Tochter und ich, aber erst sehr viel später. Und ich sollte jetzt anrufen. Und dann gab es ein bisschen Austausch zwischen der Tierschutzorganisation und uns. Und wir sagten erst im Herbst, das war Frühjahr. Und dann hat die aber ein paar Tage später angerufen und meinte, Frau Balsche, wir haben gerade einen Hund reinbekommen und irgendwie sagt mir mein Gefühl, der könnte gut zu Ihnen passen. Ich sage, aber wir wollen doch erst im Herbst einen Hund. Ja, aber mein Gefühl sagt mir, das ist irgendwie Ihr Hund. Und dann schickt die ein Foto von diesem Hund und es schlägt der Blitz ein in mein Herz. Es war Liebe auf den ersten Blick und ich wusste sofort, das ist unsere Hündin. Und dann sagt sie, ja, wir haben auch noch andere Hunde da, ich kann ja noch andere Bilder schenken. Ich so, nein, ich will keinen anderen Hund sehen. Das ist unser Hund. Und sagt sie, das ist Shia. Und ich so, nein, bitte nicht, meine Tochter heißt Lia. Shia,
oh,
Lia.
Oh, das wird kompliziert.
Oh, nee.
Wenn du da rufst, dann kommen ja beide.
Ja, genau, das ist praktisch, oder? Und dann dachte ich, ja, die kriegt einen anderen Namen. In Rumänien wird die sich ja noch nicht an ihren Namen gewöhnt haben. Und dann hatte ich wieder so eine Stimme, die sagte, schau nach, was der Name bedeutet. Und mich interessieren Namen, Bedeutungen von Namen überhaupt nicht.
Oh, das ist dann ungewöhnlich.
Ja,
dass du danach schaust.
Ja, oh Gott. Ja, es war ja, ja, ich habe ja die Ansage bekommen. Es war wirklich ein Drängen.
Du hattest ja das Drängen.
Ja, und dann mache ich, was man mir sagt. Weißt du, als altes DDR-Kind, ich mache, was man mir sagt. So, selbst wenn es die innere Stimme ist. Und dann, ja, habe ich nachgeguckt und Shia ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. Ich habe Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt und er schickt mir einen Hund, der heißt Geschenk Gottes. Jo, das war 2020. Da wusste ich dann immerhin schon mal, okay, es gibt ihn. Dann danach, wir erinnern uns, was ich vor gefühlt 3 Stunden erzählt habe, das Buch Jesus Christus Quantenphysiker, plötzlich die Erkenntnis, oh mein Gott, er war schon vor 10 Jahren bei mir, ich habe ihn gefühlt.
Wow.
Ja, und dann die Serie The Chosen, dann, dass mir alles Geld weggebrochen ist. Mein Freund Waldemar gesagt hat, ja, genau, wow, gib deine Sorgen ab an Gott und Gott wirkt mehrmals. Das ist die Reihenfolge. So.
Krass. Ja. Und das ist so wahrscheinlich nur in großen Stichpunkten der Weg, der dich dann da auch hingeführt hat. Andrea Hammer, vielen Dank, dass du uns das heute hier heute mitgeteilt hast und so feurig noch dazu.
Ja, was mir wichtig ist, das klingt jetzt alles so, ach, ist ja nett, ist ja schön. Was mir wichtig ist, was die Menschen verstehen sollen, ist dieses, selbst die verkopftesten Kopfmenschen, die das Gefühl haben, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe das auch gedacht, dass ich alles unter Kontrolle hatte. Hm. Ich habe gedacht, ich kann alle Probleme lösen. Und ich bin ein fleißiger Mensch, ich kann mich selber versorgen. Ich möchte nur kurz zum Abschluss sagen, was hat sich für mich verändert? Also wie hat Gott mich verändert? Er hat definitiv mein Herz verändert. Viele haben das immer gesagt, Gott wird dich verändern. Wie soll der mich denn verändern? Ich merke es, ich habe mich verändert und das Gefühl in mir hat sich verändert und dadurch strahle ich was ganz anderes aus. Ich treffe heute anders Entscheidungen. Ich habe früher Entscheidungen oftmals auch aus einem Mangel heraus getroffen oder weil ich Angst vor etwas hatte, weil ich eben kein Vertrauen hatte. Und wenn ich heute eine Entscheidung treffen soll, die auch größeren Umfangs ist, also die auch was nach sich ziehen könnte, Konsequenzen hätte, wenn es nicht klappt, ich vertraue so sehr auf Gott. Ich weiß, ich habe es ja erlebt, ich weiß, das, was er für mich vorgesehen hat, für meinen Plan, das wird passieren und das wird etwas Gutes sein, selbst wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht als gut einordne. Aber ich weiß, es wird das Beste sein, was mir passiert, das Beste für mich, das Beste für mein Umfeld, das Beste für uns alle. Er hat einen Plan und darauf vertraue ich so, so sehr. Ich mache das, was ich machen kann, was in meiner Macht steht, also Postings schreiben und Gespräche führen und all sowas, ja, also das, was er jetzt nicht erledigen kann, sondern das mache ich und alles andere gebe ich einfach ab. Hm. Und was hat sich verändert? Es ist dieses Gefühl in mir selber. Ich habe so einen tiefen inneren Frieden. Und obwohl die Situation um mich herum Sturm pur, Orkan ist, immer noch, ist es so, also ich schlafe im Sturm. Wirklich. Ich schlafe im Sturm. Und ich bin so, also dieses Gefühl von Frieden, das ist so erfüllend und so schön. Ich kann sagen, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Ich sage, ich war noch nie, ich bin 51. Ich war noch nie im Leben so glücklich wie jetzt.
Oh.
Und ich habe genug Probleme in meinem Leben. Ist jetzt nicht so, dass mein Leben easy beasy ist und alles ist haya popaya, überhaupt nicht. Ich habe genug Probleme zu lösen, aber das Grundgefühl, mit dem ich diese Probleme löse, ist ein ganz anderes. Wenn ich Stress habe mit Kunden, die Geld nicht zahlen wollen oder versuchen, Preise zu drücken oder sonst was, ich bleibe in so einer Ruhe. Ich agiere wirklich mit Liebe. Ich hätte so mit dem gleichen Ton zurückgeantwortet. Und heute, ich bleibe in der Liebe, in neutral, einfach respektvoll. Ich merke, dass mein Ego sich nicht mehr so aufplustert. Das ist unglaublich erholsam. Also mein Leben ist dadurch weniger anstrengend, dass mein Ego nicht mehr so einen großen Aufriss macht. Und es ist wirklich dieses Gefühl von Frieden. Und deswegen liebe ich es, darüber zu erzählen, weil ich mir für jeden wünsche, einfach dieses Gefühl des inneren Friedens haben zu dürfen und diese Angst loszuwerden, etwas nicht kontrollieren zu können. Wir können diesen Frieden nur haben, wenn wir nicht versuchen, die Dinge zu kontrollieren. Hey. Und das erleichtert das Leben so sehr, wenn wir die Kontrolle einfach abgeben an Gott und sagen, du kümmerst dich, ich mache das, was ich leiste meinen Beitrag und alles andere liegt in deinen Händen, dein Wille geschehe. Hey. Und ich weiß, dass viele damit ein Problem haben, ich bin doch keine Marionette von Gott. Nein, bist du nicht, du hast den freien Willen, du kannst auch sagen, wenn Gott dir einen Weg vorschlägt, du musst ihn ja nicht gehen. Du kannst auch den anderen Weg gehen. Nur weiß ich heute, wenn er mir was vorschlägt, dass das für mich der bessere Weg ist. Ich kann den anderen Weg gehen, wenn ich meine, das ist besser für mich. Aber da gut, da muss ich halt eben auch die Konsequenzen, was es dann am Ende dieses Weges gibt, in Kauf nehmen, dass es dann, glaube ich, nicht so rund läuft. Und das ist einfach das, was ich mit den Menschen teilen will. Und noch was, lasst euch bitte nicht abschrecken und macht euch euer eigenes Bild. Es geht nicht um, ich bin nicht in einer Kirche, ich bin weder in der katholischen Kirche noch in der evangelischen Kirche und ich habe auch so meine Themen mit einigen Dingen, die in den Landeskirchen passieren. Für mich ist es einfach nur eine Beziehung, eine ganz intime Beziehung zwischen mir und Gott, zwischen mir und Jesus. Yay. Und ich erlebe leider ganz viele, die waren früher mal, sind getauft und waren auch in Gemeinden unterwegs und haben dann Christen kennengelernt, die sich blöd verhalten haben im Namen von Jesus, im Namen der Bibel, im Namen Gottes und die deswegen vom Glauben abgekommen sind. Und ich sage, mach doch Jesus bitte nicht dafür verantwortlich. Mach dir bitte dein eigenes Bild. Und es geht nicht darum, dass du in die Gemeinde, sonntags zum Gottesdienst zu gehen, ist deshalb schön, weil du da Gemeinschaft hast und weil du mit Menschen all das teilen kannst. Aber du bist kein schlechterer Christ, wenn du es nicht machst. Das ist nicht das, was dich zu einem guten Christen macht. Was dich zu einem guten Christen macht, ist einfach dieses sich fallen lassen in dieses Vertrauen, dieses Abgeben, mit ihm sein, Nähe suchen, das ist das, worum es wirklich geht. Und alles andere, dann kannst du dir auch eine Gemeinde suchen. Und dann wird sowieso der Wunsch von selber stärker, dass man dann gerne in Gemeinschaft im Gottesdienst ist. Aber das muss alles am Anfang nicht sein. Und lasst euch bitte nicht abschrecken von den Meldungen, die von Kirchen oder was auch immer, was da gesagt wird. Weil ich höre ganz oft, dass das Ding mit Gott ist ja ganz schön, aber die Kirche. Und ich so, das ist unabhängig voneinander. Gott braucht dieses Haus nicht. Sei für dich, kannst alleine gehen, in der Natur spazieren, setz dich auf den Küchenboden oder was auch immer. Das ist da, wo du mit Gott sein sollst. Einfach versuch mal dieses, dich wirklich auf eine Beziehung einzulassen und sitz einfach mal da. Manchmal denke ich auch so, ich müsste doch jetzt beten. Als guter Christ betet man doch. Und manchmal bin ich so müde von allem, da kann ich auch gar nicht. Und ich sitze einfach nur da, einfach nur so mit offenen Händen, ohne was zu sagen, ohne zu beten, sonst was, sondern ich bin einfach nur da und lasse mich wahrnehmen, weißt du? Ich lasse mich einfach sehen und mehr nicht. Und das ist oft so erholsam, wenn du einfach nur so da sitzt. Und ich war ja immer ich konnte noch nie meditieren, wie viele Menschen schon versucht haben, mir das Meditieren beizubringen. Ich konnte mich nie drauf einlassen, aber manchmal sitze ich einfach nur so da und dann ist es einfach nur schön und ich merke, wie ich runterfahre und dann das Gefühl habe, Gott sieht mich. Und manchmal, weißt du, wir müssen nicht immer reden. Ich bete schon, also ich habe immer morgens meinen Spaziergang, meine Stunde mit ihm und dann kommt da so alles, ich bin schon eine Quasseltante. Und dann denke ich auch immer, kam zwischendurch mal so eine Stimme, die sagte, kannst du mal aufhören zu reden? Ich hab's jetzt kapiert. Kannst du mal zur Abwechslung bitte zuhören? Ich habe dir was zu sagen.
Mit mir redet er auch so, ich kenne das.
Echt? Ja. Oh, ey, was quassel ich immer rum? Und dann sagt er, Balcho, ständig sagst du, oh Gott, ich möchte besser deine Stimme hören können. Oh Gott, ich möchte sehr gerne noch deutlicher irgendwie dein Wirken in meinem Leben wahrnehmen. Und ich möchte gerne deine Stimme hören. Ich lese Bücher, wie man Gottes Stimme hören kann. Und dann sagt er irgendwann zu mir, ey, ich rede die ganze Zeit mit dir, die ganze Zeit. Aber du hörst nicht zu, weil du ständig abgelenkt bist und weil du ständig selber redest. Und deswegen, ich lerne gerade jetzt auch mal einfach zuhören. Einfach Klappe halten und zuhören, ja.
Super. Andrea, eine Frage noch zum Abschluss. Wer ist Jesus?
Jesus ist mein bester Freund. Jesus ist der CEO in meinem Business. Jesus ist mein Vorbild. Jesus ist, und das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und das war etwas, woran ich echt lange zu knabbern hatte. Weil ich immer nicht wusste, zu wem bete ich denn jetzt? Bete ich jetzt zu Jesus oder bete ich zu Gott? Ich bete, also ich spreche mit Papa. Hm. Wenn ich bete, spreche ich mit Papa. Und Jesus ist, also Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und Jesus verkörpert Gott. Und wenn ich habe hier bei mir im gegenüber vom Schreibtisch hängt ein Löwenbild, der Löwe von Juda. Und auch in meinem, ich habe mir ein Bild von einem Löwen malen lassen von einer Künstlerin und habe ihr gesagt, dieses Bild, das soll im Eingangsbereich vom Studio hängen, das ist für mich Jesus, der Löwe von Juda. Und sie hat ein Löwenbild gemalt mit einem Löwenauge auf der einen Seite und dem Jesusauge auf der anderen Seite. Und das heißt, wenn ich diese Bilder anschaue, also wenn ich Jesus anschaue, sehe ich Gott. Und zwischendurch, wenn ich mal herausfordernde Situationen auch im Business habe, ich gucke auf das Löwenbild, dann gucke ich ja Jesus an und dann schaue ich Gott an. Und es ist dann, ich habe dann einfach ein Gegenüber. Es ist für mich leichter, sag mal, auch in diesen Austausch zu gehen, wenn ich ein Bild vor Augen habe. Und es ist irgendwie für mich greifbarer. Und Jesus ist für mich eine ganz große Orientierung, auch fürs Business. Ich frage mich in vielen Situationen, was hätte Jesus jetzt getan? Was würde Jesus jetzt tun? Wie würde Jesus jetzt reagieren? Und dann tue ich das, von dem ich empfange, was er tun würde. Und wobei ich immer noch, und ich habe ja jetzt das Buch von Spieker gekauft, für mich ist Jesus immer noch ein Mystikum, ich ihn noch besser kennenlernen möchte. Ich möchte Jesus noch mehr erfassen, weil ich gebe zu, mein Kopf kriegt das noch nicht so zusammen. Jesus hat sich immer zurückgezogen, um mit dem Vater zu sprechen. Ja. Wenn doch aber Gott in Jesus Mensch geworden ist und Gott quasi Jesus war, warum hat er dann mit dem Vater gesprochen? Also weißt du, das sind so, das kann ich noch nicht erfassen manchmal. Und deswegen bin ich immer noch, ich erforsche Jesus immer noch.
Großartig.
Also kann ich dir keine eindeutige Antwort geben.
Die war schon super. Ich wollte ja auch nur deine und nicht die Antwort.
Die habe ich auch nicht. Aber nicht mal meine Antwort hast du wirklich richtig gekriegt. Ich meine, ich brauchte jetzt 20 Sätze für die Antwort.
Das lassen wir noch durchgehen.
Warte mal. Wer ist denn Jesus für dich?
Jesus ist total Vertrauter für mich. Jesus ist der Retter meines Lebens. Und ich weiß, das hört sich total platt an, weil man so sagt, Jesus ist der Retter. Aber ich weiß, ich wäre nicht mehr, wenn es ihn nicht gäbe. Da gab es zu viele Szenen meines Lebens, die mich überrollt hätten, wenn er mich nicht weggezogen hätte. Jesus ist mein erster Adressat, wenn ich meine Augen aufmache, und der letzte, wenn ich meine Augen schließe. Und er ist mein König. Und weißt du, du hast dieses Löwenbild beschrieben. Und für mich ist es der König und der vor ihm kniende Ritter in Ehre. Das ist mein Bild. und indem ich vor ihm knien kann, weiß ich, wer ich bin und erhalte ich Bedeutung. In der Abhängigkeit und Beziehung zu ihm und in diesem For the Cause, also für sein Sein und sein Königreich, das nicht von dieser Welt ist, das ist Jesus für mich. Hat mich bisher noch keiner gefragt hier in dieser Sendung. Danke für die Challenge, Andrea.
Du hast mich gerade tief berührt. Danke. So habe ich noch niemanden über Jesus reden hören. Das ist wunderschön.
Andrea, danke für dieses Gespräch, danke für diesen tiefen Austausch und für deine Offenheit. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und ich freue mich, dich ja auf jeden Fall, wenn ich dann die Geräte einschalte, bald wieder zu sehen.
Ja, ich verfolge deinen Podcast. Ich finde es schön, was hier passiert.
Und ihr Lieben, wenn ihr auch weiter dranbleiben wollt und diesen Podcast verfolgen, dann lasst doch ein Abo da und super gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung oder auch eine Review und teilt auch diese Folge in den sozialen Netzwerken per WhatsApp, wie auch immer. In den Shownotes findet ihr natürlich die Webseite von der Andrea für ihre Videocoachings, da könnt ihr euch ein bisschen reinarbeiten, wo man sie auf Instagram findet. Ich packe euch auch das Interviewvideo mit Johannes Hartl rein, das sie erwähnt hat, und natürlich einen Link, wo ihr diese TV-Serie The Chosen findet. Und empfehle euch nochmal, Andrea hat recht, das lohnt sich richtig, diese Serie anzugucken und auch für die wirklich Kinofans unter euch. Es ist so gut gemacht, so schöne Bilder, so deep. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.